Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
Wir hätten uns alle in jeder Hinsicht ein besseres Ergebnis gewünscht.
Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben.
43,8%.
Mir ging durch den Kopf, dass das wirklich ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt ist.
Wir werden in diesem Landtag immer der Antagonist der Rechtsextremen sein.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen, dem Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme in diesem Wahljahr. Monatelang haben wir jetzt schon über Umfragen vor der Wahl gesprochen, Politiker befragt, Wissenschaftler gehört und immer wieder darüber diskutiert, wie Sachsen-Anhalt denn am 6. September wählen wird. Jetzt liegen die Ergebnisse auf dem Tisch. Wir haben nach der Wahl mittlerweile schon 3 Folgen gemacht, voll mit Analysen und mit Einschätzungen zum Wahlergebnis. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und in dieser Folge wollen wir genauer auf die Wahl in der Stadt Halle schauen, denn da gibt es einige Auffälligkeiten. Dazu haben wir Frank Klemmer hier ins Podcaststudio geholt, Themenmanager der MZ in Halle und damit Chef der Lokalredaktion. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Zu Beginn wollen wir mal einfach ganz einfach einsteigen. Das Wahlergebnis in Halle hat ja Auffälligkeiten.
So ist es.
Was sind aus deiner Sicht die Auffälligkeiten?
Es ist ein bisschen bunter als im Rest des Landes. Ne? Es gibt ja tatsächlich dieses ganze Blau in ganz Sachsen-Anhalt und dann gibt es diese 3 roten Punkte, vor allen Dingen, wenn man auf die Direktwahlkreise guckt. Und von diesen 3 roten Punkten liegen eben 2 in Halle. Das sind die Direktmandate für Yannick Barlind im Wahlkreis 37 und für Gitta Hartenstein-Wirmann im benachbarten Wahlkreis 36. Und das sticht schon heraus. Auch das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen ist dort im Innenstadtbereich von Halle auffällig anders als im Rest von Halle und im ganzen Land.
Also 2 linke Direktmandate, 2 AfD-Direktmandate. Ist das eine geteilte Stadt?
Es sieht auf den ersten Blick so aus. Es ist auf jeden Fall in einer polarisierten Situation, die wir ja im ganzen Land erlebt hatten. Jetzt vor der Wahl schon, auch nach der Wahl so, dass das Wahlergebnis widerspiegelt, dass dort unterschiedlich gewählt wurde. Dass es nicht eine Mobilisierung nur für einen gegeben hat, sondern in der Innenstadt, in genau diesen beiden Wahlkreisen, auch eine Mobilisierung der anderen.
Ist diese politische Spaltung, die sich da jetzt bei den Direktmandaten in Halle aktuell jetzt zeigt, ist das was Neues oder gab es das schon?
Ich glaube nicht. Man hat auch in der Vergangenheit, gerade in diesen Wahlkreisen, speziell in dem 37er, wo Wolfgang Alldag für die Grünen beim letzten Mal nur knapp das Direktmandat gegen die CDU verpasst hat, schon gesehen, dass da ein anderes Milieu ist, dass ein anderes Wählermilieu ist und dadurch natürlich auch sich die Mehrheitsverhältnisse verschieben. Selbst wenn in diesen Wahlkreisen auch Außenbezirke mit drin sind, wo sich das übrige Wahlergebnis viel stärker widerspiegelt.
Wir wissen ja, dass es auch in Magdeburg ein linkes Direktmandat gab. Wir sitzen jetzt hier bei der MZ in Halle, haben hier das Podcaststudio. Deswegen beschränken wir uns heute mal auf die Stadt Halle, weil die auch eben noch etwas auffälliger ist mit den 2 linken Direktmandaten. Und für alle, die die Wahlkarte jetzt nicht direkt vor Augen haben, du hast es gerade ja schon gesagt, also alle anderen Direktmandate im gesamten Land, außer die 2 in Halle, und das eine in Magdeburg sind alles AfD-Direktkandidaten, die auch direkt in den Landtag eingezogen sind. Wir schauen jetzt nochmal genauer auf die politische Stadtkarte in Halle. Du hast es gerade ja schon beschrieben. Ich sage es nochmal für die Hörer und fasse es zusammen. Also Halle hat 4 Wahlkreise insgesamt. Halle 1 und 4 gewinnt die AfD direkt. Richtig. Die beiden anderen Wahlkreise sind 2 und 3. Im Wahlkreis 3 gewinnt, also das ist so die Altstadt, Paulusviertel, also junge Familien, in Berlin würde man das vielleicht mit Friedrichshain, Kreuzberg oder so vergleichen, Giebichenstein, da liegen bei den Zweitstimmen die Grünen vorne und bei den Erststimmen gewinnt Yannick Barlind das Direktmandat und in dem zweiten Wahlkreis, in dem die Linke das andere Direktmandat holt, ist es Gitta Hartenstein-Wirmann. Das sind 2 künftige Abgeordnete, die bisher gar nicht im Landtag sitzen. Wie erklärst du dir denn die Unterschiede? Also, dass zweimal in den Wahlkreisen die Linke gewinnt und in 2 anderen die AfD. Wie ist das zu erklären?
Also, irgendwann in der Wahlnacht habe ich mir überlegt, wie ich diesen Wahlausgang in Halle kommentieren würde. Und irgendwann in der Nacht habe ich es dann für den Kommentar auf den Punkt gebracht, ganz schön taktisch gewählt Halle. Also ich glaube tatsächlich, und ich habe inzwischen auch mit einigen darüber gesprochen, dass die Initiative Taktisch Wählen gerade in diesen beiden Wahlkreisen und eben auch in Magdeburg einen ganz großen Ausschlag gegeben hat. Wir hatten uns schon vor der Wahl die Prognosen auch für die Wahlkreise angeguckt und da gab es natürlich Vorhersagen, die haben zum Beispiel Wolfgang Alldag vorne gesehen. Weil er beim letzten Mal auch knapp dran war, war das durchaus plausibel. Er hat auch einen Wahlkampf gemacht, der anders als die Grünen im ganzen Land auch auf dieses Direktmandat geschielt hatte. Ich habe gestern noch mit ihm darüber gesprochen und er sagt auch, er kann es sich, als Verlierer hat man natürlich immer den Versuch, die eigene Niederlage so gut wie möglich zu erklären, aber er kann es sich nicht anders erklären, denn in beiden Wahlkreisen spiegelt sich wieder, wir haben ein ganz starkes linkes Direktmandatsergebnis, damit kommen die beiden durch. Und dazu ein ganz starkes grünes Zweitstimmenergebnis. Im 37er, also da in Halle 3, ist es das Beste von allen. 33% mit, glaube ich, fast 15% Abstand auf die AfD.
Im Land das Ganze, das Beste der Grünen.
Genau. Und in dem anderen Wahlkreis ist es noch eklatanter. In den Vorhersagen gab es Abweichungen. Da hat auch schon mal einer Yannick Barlind vorne gesehen. Und wenn man sich anguckt, dass er mit 40% so stark mobilisiert hat, dann könnte es auch sein, dass er es taktisch wählen für das Direktmandat gar nicht gebraucht hätte.
Muss man nochmal vielleicht ganz kurz erklären, taktisch wählen, bei dir in deinen Texten steht das natürlich alles drin. Das war klar. Eine Kampagne, die es gab vor der, also in den Wochen vor der Landtagswahl, einer Berliner Agentur, zwei Verantwortliche, die früher auch mal bei den Grünen aktiv gewesen sind oder für die Grünen gearbeitet haben. Und die haben eine sechsstellige Summe dort in diese Kampagne reingekippt und haben im Grunde Öffentlichkeitsarbeit gemacht, haben eine eigene Wahlkampagne gemacht, obwohl sie jetzt nicht eine Partei repräsentieren. Aber die haben gesagt, also wenn eine AfD-Alleinregierung verhindert werden soll in Sachsen-Anhalt, dann müssen sie in diesem Wahlkreis Grüne wählen, Linke wählen. Und du sagst jetzt, also im Grunde ist das in Halle genau dann so passiert, wie die das empfohlen haben.
Und ich habe mit denen nach der Wahl nochmal drüber gesprochen. Und die haben genau in diesen drei Wahlkreisen nicht gesagt, wählt Grüne, wählt CDU, wie in vielen anderen Wahlkreisen, weil es ja da eher knapp zwischen AfD und CDU war, sondern speziell in diesen drei Wahlkreisen haben die gesagt, wählt erst Stimme links und Zweitstimme gerne SPD und Grüne, weil damit mit dem Einzug in den Landtag das verhindert wird. Und genau das ist hier passiert.
Und da sagst du jetzt, passt eigentlich ja,
nicht wenn ich. Es geht nicht darum, dass ich das einschätze. Ich habe es mich gefragt, ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe unter anderem auch Zweitstimme.org, das ist ja ein wissenschaftliches Projekt, das Prognosen macht, die hatten Alldag vorne gesehen. Die sagen auch, wir können es uns eigentlich auch nicht anders erklären, aus den Umfragen, die sie ja meistens aus den Zweitstimmen das ableiten, passte das nicht und das kann nur diese kurzfristige Mobilisierung sein. Die haben auf die Wahlbeteiligung geguckt, die gerade in diesen Wahlkreisen sehr hoch war.
Sag nochmal ein paar Zahlen.
Fast 90%. Also 80 plus.
85%, glaube ich, das
deutlich höchste. Deutlich 80 plus, ja. Und da ist das sehr interessant. Also als ich noch jung war, sage ich jetzt mal, hat man immer gesagt, wenn viele zur Wahl gehen, dann nutzt das der Mitte. In den letzten Jahren hat man gesagt, die Mobilisierung der Nichtwähler bringt die AfD nach vorne. Und jetzt haben wir plötzlich diesen Effekt, wo der Wissenschaftler auch ganz klar erklärt, wir haben eine Situation, dass eigentlich dieses taktisch Wählen so ein sehr spezielles Thema ist. Er hat das der Politnerds genannt. Aber wer einfach so zur Wahl geht, der macht sich dann so viel Gedanken nicht. Aber genau das passiert hier. Genau in den beiden Wahlkreisen mit der besonders hohen Wahlbeteiligung, mit der besonders hohen Mobilisierung, kommen diese abweichenden Ergebnisse zustande. Und da ist fast der 36er, der benachbarte Wahlkreis, noch interessanter, weil da noch deutlicher eigentlich mit einem dritten AfD-Mandat gerechnet worden ist. Und durch diesen Effekt, ich sage jetzt mal, erst Stimme links, Zweitstimme grün, halt Gitta Hartenstein, wie man in die Situation gekommen ist, dass sie überhaupt eine Chance hatte und am Ende mit, glaube ich, knapp 4 Prozentpunkten Vorsprung vor Benedikt Weiß gewonnen hat.
Ist ein interessanter Effekt, den du ansprichst, dass die hohe Wahlbeteiligung dort den Linken geholfen hat. Das ist im Rest des Landes ja gar nicht so. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die bei knapp 80%, was ein sehr, sehr hoher Wert ist für Sachsen-Anhalt, der höchste, den es jemals gab bei einer Landtagswahl seit der Wende. Und das hat der AfD genutzt.
Ich glaube tatsächlich, dass es ganz stark um das Wort Polarisierung geht. Dass wir an der einen Stelle eine Mobilisierung im ganzen Land ganz klar für die AfD gehabt haben. Sicher auch in Teilen in Halle, das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Aber dass wir hier an diesen Punkten halt einen sehr solitären Effekt haben, wo die Polarisierung auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, dazu geführt hat, dass die Menschen eben auch zu den Wahllokalen geströmt sind und deshalb auch hier die Wahlbeteiligung so hoch lag. Zwei Interessen, aber beide führten zu dieser hohen Wahlbeteiligung.
Du, wenn man dich jetzt danach fragt, sagst du als erstes, die Kampagne taktisch wählen, die hat da den Unterschied gemacht? Beziehungsweise deine Recherchen geben das her.
Nee, ich sage noch nicht mal, die haben jeden Einzelnen dazu bewegt, weil sie das auf ihrem Computer 3 Tage lang als Werbung gesehen haben, es genau so zu machen. Aber sie waren natürlich auch Teil der Diskussion. Also die Alldag zum Beispiel erzählt mir, dass in den Wahlkampfständen immer gefragt wurde, was sollen wir machen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und damit spielte eine Taktik eine Rolle, ob die Kampagne etwas ausgelöst hat. Aber es ist eben auffällig, dass an dieser Stelle halt auch gerade die Linken nach vorne gepusht worden sind und zu ihrem Leidwesen auf der anderen Seite natürlich bei der Zweitstimme eingebrochen sind. Weil in den gleichen Wahlkreisen liegen die bei 12%, sind teilweise Vierte. 12-13% sind teilweise Vierte von den ganzen Parteien, die da zur Wahl standen. Die Grünen sind die stärksten. und leiden darunter. Sie haben zwar die Direktmandate, aber nicht mehr Mandate, sondern viel, viel weniger. Das ist natürlich auch eine Auswirkung, die diese Wahl für die Linken im Land hat.
Dann will ich nochmal andersrum fragen. Also wenn es in Halle so ist, dass in zwei Wahlkreisen so deutlich anders gewählt worden ist als in den beiden, wo die AfD gewonnen hat. Welchen Einfluss auf solche Wahlergebnisse in den Wahlkreisen haben denn so Milieufaktoren? Ich sag mal, wie ist das wohnliche Umfeld, wie ist das Einkommen der Leute, die da wohnen, Bildung? Welchen Einfluss hat das?
Ich würde nicht sagen Armwelt AfD, es wäre zu kurz gegriffen. Es gibt zwar einige, die sagen, dass gerade bei denen, die sich vielleicht als Verlierer der Situation fühlen, die AfD noch mehr punktet, weil die noch mehr das Interesse haben, dass sich endlich etwas ändert. Also die Mobilisierung der AfD geht, glaube ich, komplett durch. Das muss man ganz klar sagen. Aber hier haben wir halt städtische Milieus und das zeigen ja auch Umfrageergebnisse jetzt schon mit Blick auf die Wahlen in Berlin. Im Zentrum, du hast das Viertel beschrieben hier in Halle, wo es eben doch dann eine andere Bevölkerung gibt. Wir haben auch andere Herausforderungen in Wahlkreisen. In dem einen ist es Wohnungsnot, in dem anderen ist es Leerstand. Im Zentrum sind die Mieten besonders hoch, draußen sind andere Themen wie Migration, wie Zuzug, noch ein viel, viel stärkeres Thema, als man es sonst in der Stadt kennt und spiegeln damit dann schon eher das Bild im gesamten Land wider. Also die Milieus sind schon entscheidend. Umgekehrt könnte man ja fragen, welchen Einfluss haben Kandidaten? Wir haben es ja angesprochen. Wir nennen jetzt Namen und am Ende sehen wir dahinter Wahlergebnisse. Und man könnte ja sagen, man, der hat aber einen guten Job gemacht. Natürlich legen linke Wahlkämpfer auch gerade in der Innenstadt Wert darauf, viel getan zu haben, einen sehr umfangreichen Haustürwahlkampf geführt zu haben. Und das hilft auch. Wir haben einen Effekt zum Beispiel im Süden, in dem AfD-Wahlkreis, den Backmund gewonnen hat, dass Julius Neumann, ein ziemlich junger Kandidat, aber der sehr engagiert gewesen ist.
Fußballschiedsrichter.
Genau, mit diesem Bild auch plakatiert hat und es sogar in die Heute-Show geschafft hat, auch ein sehr gutes Ergebnis gemacht hat. Aber ein sehr gutes Ergebnis heißt hier, ich glaube, das zweitbeste im Land, bei etwa 13% für die SPD. Aber da ist dann der Kandidateneffekt auch Schluss. Dann kommt man in den Bereich rein, glaube ich zumindest, wo dann das große Ganze, die Welle, die Stimmung, dann das Ergebnis bestimmt. Und da hebt sich eben so ein städtischer Bereich dann doch ab. Also wir haben in der Vergangenheit natürlich gesehen, dass auch Bundestagswahlkreise im städtischen Raum von der AfD gewonnen worden sind, auch hier in Halle. Auch wenn das nicht zu einem Bundestagsmandat geführt hat zuletzt, das war ja das neue Wahlrecht. Aber es ist trotzdem noch ein anderer Blick auf Politik und auf das, was in dieser Situation, in dieser polarisierten Situation in Sachsen-Anhalt geschehen sollte.
Wir bleiben mal kurz bei den beiden AfD-Kandidaten, die da gewonnen haben. Also Wahlkreis 1 mit 43% der Erststimmen, Alexander Rauer. Alexander Rauer kennt man, der war früher mal in der CDU aktiv. Dann saß der schon in der ersten Legislaturperiode, als die AfD damals eingezogen ist, 2016 im Landtag bis 2021. Ist dann nicht nochmal reingekommen, kandidierte dann, du hast das jetzt gerade schon angeschnitten, für den Bundestag, hat eigentlich ein Direktmandat in Halle gewonnen, hatte dann großes Pech, dass er durch die Reformen dann da nicht mehr reingekommen ist. Komplizierter Mechanismus, brauchen wir jetzt nicht erklären, aber jetzt schafft er es eben wieder in den Landtag. Und der andere AfD-Kandidat, der das geschafft hat, einzuziehen direkt, Paul Backmund. Die beiden sind sehr unterschiedlich. Also Backmund ist ein sehr junger Kandidat, Abgeordneter jetzt. Alexander Rauer ist ein bisschen älter. Der hat schon im Grunde so ein halbes Arbeitsleben hinter sich gehabt, bevor er in den Landtag gezogen ist. Was sagt ihr das? Also das sind ja offensichtlich verschiedene Milieus, die da angesprochen werden. Oder vielleicht auch nicht? Fragezeichen.
Ja, und auf der anderen Seite, ich habe es ja eben am Beispiel Julius Neumann erläutert, es gibt auch eben unterschiedliche Generationen, die unterschiedlich Politik machen. Also so ein Wahlkampf wie Neumann könnte ja grundsätzlich jeder SPD-Kandidat machen. Backmund ist sicherlich auch eher dann die Schiene, was man neuer kennt bei der AfD, stark über Social Media, stark auch zuspitzend, war in der Silberhöhe unterwegs, hat da das Thema aufgemacht, inwiefern das ein, zumindest gefühlt ein Drogenumschlagplatz ist und damit natürlich einen Nerv getroffen. Der Nerv, der dann ja insgesamt auch dann mit zu dieser Stimmungslage geführt hat und damit natürlich auch zu dem Wahlerfolg der AfD. Rauer ist da ganz klar etablierter. Aber letztlich ist das natürlich in jeder Partei so. Vor allen Dingen, wenn eine Partei, sagen wir mal, die sind jetzt 13 Jahre alt, die AfD, also erwachsen sind sie noch nicht, aber die dadurch kommt es natürlich auch zusammen, dass das über mehrere Generationen sich hinzieht und jeder einen unterschiedlichen Anpack hat. Und jeder auf seine Weise dann an der Stelle einen Wahlerfolg eingefahren hat.
Ja, wir tauchen mal in einen dieser Wahlkreise ein, wo die Linke gewonnen hat. Das ist Halle 2. Da müssen wir mal ein bisschen in die Zahlen reingucken, aber du kennst das. Also den Namen Gitta Hartenstein-Wirmann haben wir gerade schon genannt. Sie hat da gewonnen. Die AfD hat bei den Zweitstimmen da gar nicht so ein schlechtes Ergebnis geholt, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so schwarz-weiß, wie man sich das vorstellen könnte. Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht sogar die kuriose Situation gibt, dass Leute irgendwie dann beides wählen am Ende? Also Erststimme Linke, Zweitstimme AfD?
Das könnte man vielleicht, wenn man die Zahlen nebeneinander legt, denken. Ich habe andere Zahlen nebeneinander gelegt, eher die von den Linken und den Grünen. Und das ist, und wenn ich mir die Zahlen der AfD in Halle angucke, man muss das mal ganz klar sagen, die AfD kann sich über ihr Wahlergebnis in ganz Halle freuen, weil das auf ganzer Linie, sie ist in der stadtweit die stärkste Kraft geworden, obwohl es unterschiedliche Milieus in dieser Stadt gibt. Auch in Halle ist sie mit knapp 30% die wirklich die stärkste Kraft von allen. Das heißt, sie hat dieses Fundament. Da, wo ich allerdings hingeguckt habe, habe ich selten einen Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme gesehen. Also ich habe eher den Effekt gesehen, die Leute haben durchgewählt. Es gibt ja Bereiche in Sachsen-Anhalt, wo wohl relativ auffällig ist, dass zumindest ein paar Prozent weg waren und die tauchten wundersamerweise beim BSW auf. Den Effekt habe ich in Halle so stark nicht gesehen, sodass ich deine Idee, Erststimme links, vielleicht dann doch eher ausschließen würde. Ich kann natürlich nicht auf den einzelnen Wahlzettel gucken, will ich auch gar nicht, gehört sich auch nicht, aber insgesamt deutet für mich doch eher auch in dem Wahlkreis es deutlich darauf hin, dass Erststimme links, Zweitstimme grün da den größeren Effekt gehabt hat. Denn da sind auch die Grünen zweite Kraft bei den Zweitstimmen und die Linken fallen da deutlich ab bei den Zweitstimmen.
War natürlich bewusst zugespitzt gefragt von mir.
Man kann es ja mal versuchen.
Ja, wir gucken uns mal die linken Direktkandidaten jetzt an. Also Gitta Hartenstein-Wirmann und Yannick Barlind. Was haben die für einen Wahlkampf gemacht? Wie hat dir das gefallen, was sie da gemacht haben im Wahlkampf?
Es war eine Menge los. Also man muss schon sagen, die Linken haben gerade diesen Innenstadtbereich sehr, sehr viel bespielt. Also wenn die darauf Wert legen, was sie da alles an wie viele Haustüren es jetzt genau gewesen sind, dann ist das schon so. Also gerade auch bei Yannick Barlind. Ich habe Yannick Barlind auch in dem Wahlforum, das wir vorher gemacht haben, erlebt. Junger Typ, trotzdem sehr professionell aufgetreten und seine Rolle sich auch sehr sicher gewesen. Jetzt ist er natürlich Halles Stimmenkönig, das ist natürlich auch so ein bisschen jetzt die Frage, was macht er damit? Das sind dann an der Stelle natürlich jetzt als Direktmandat, und das hat das nun mal sich so an sich, in einer kleiner gewordenen Fraktion auch Neulinge. Da müssen sie sich natürlich zurechtfinden und mindestens Barlind ist eben auch jung. Und damit kommt natürlich auch eine andere Komponente noch rein. Also man hat ja bisher so beobachtet, das weißt du ja besser von der Landesebene her, dass wir hier eine sehr konstruktive, sehr stark auch auf Zusammenarbeit mit den, wie sagt man so schön, etablierten Parteien ausgerichtete Linke hatten, nicht vergleichbar mit Berlin. Man wird abwarten müssen, wie jung und wie links er sich dann da an der Stelle gibt und wie das auch vielleicht dann die Arbeit der Linken im Landtag verändern wird.
Kannst du ihn da denn schon einschätzen, wie er weltanschaulich steht? Also ist das auch so ein konstruktiver?
So tief nicht. Ich glaube, er muss jetzt auch erstmal seine Rolle finden. Also mein Kollege Jonas Neider hat jetzt auch ein Interview mit ihm geführt, da kommt das auch raus. Also ich glaube, da bricht halt auch relativ viel über ihn herein. Er hat halt auch durchaus populäre Sachen gesagt, wie dass er einen Teil seines Abgeordnetengehaltes spenden will, um halt auch diese Bodenhaftung weiterhin zu zeigen. Er sagt aber auch, für mich ändert sich alles. Und da glaube ich ganz ehrlich, ist es erstmal die Frage, wo geht's dann hin? Und ich glaube, das wird jetzt die entscheidende Frage der nächsten Wochen und Monate sein.
Das machen viele Linke, das ist eigentlich Standard bei denen, dass die sehr viel spenden. Da gibt es Solidaritätsfonds, in denen die dann alle einzahlen. Das ist ein bisschen anders als bei anderen Parteien, die erzählen das einem auch sofort, wenn man sie danach fragt. Das haben im Wahlkampf jetzt aber nicht unbedingt alle gemacht. Also das ist ja durchaus clever, wenn man das im Wahlkampf dann nach vorne steht. Ich bin da jetzt beim Thema. Was glaubst du denn zum Beispiel bei seinem Wahlkampf, was da die Leute angesprochen hat? Bevor du antwortest, ich sag nochmal eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich fand, der hat einen Social-Media-Wahlkampf gemacht, der, egal ob ich es jetzt gut oder schlecht finde, was er mir inhaltlich erzählt, aber das ist zumindest in der Ansprache ist das nicht schlecht gewesen, das ist modern gewesen. Das bekommt man auf dem Handy irgendwie angezeigt. Also der hat da offensichtlich Leute erreicht, auch sozusagen mit seinem eigenen Gesicht, sodass man, wenn man ihn vorher gar nicht kannte, plötzlich dachte ein paar Monate vor der Wahl, hoppla, Direktkandidaten Halle kenne ich ja gar nicht. Eine Besonderheit noch, der steht ja gar nicht auf der Liste. Der ist ja wirklich nur direkt angetreten. Der hatte nur diese Chance, das überhaupt direkt zu gewinnen. Über die Liste hätte es nicht geklappt.
Ich glaube, wir dürfen das nach dieser Wahl am allerwenigsten, ob in Halle oder anderswo, unterschätzen. Social Media Auftritte. Und solche Effekte gibt es. Die gab es vor einigen Jahren, vor allen Dingen dann in den ersten Umfragen, in denen dann plötzlich im Nachwuchs völlig unvorstellbar die AfD als stärkste Fraktion auftauchte oder bei Juniorwahlen dann auf einmal. Einen ähnlichen Effekt hatte die Linkspartei ja schon bei den Bundestagswahlen im vergangenen Jahr. Und hier ist sicherlich auch eine Ursache zu finden, warum so ein Jannik Balin sich dann absetzt. Das ist sehr professionell gemacht, das ist völlig richtig. Und das ist natürlich ein Effekt, wie ich unmittelbar an Wähler, auch gerade im großstädtischen Bereich, rankomme, die sich auch für meine Themen interessieren und die ich damit natürlich zu packen kriege. Also das ist tatsächlich ein Faktor, den man niemals unterschätzen sollte, wenn man jetzt in Zukunft über Wahlen redet.
Vom Typ her oder vom Typus her anders ist ja die andere Kandidatin, die da gewonnen hat. Was glaubst du, was bei ihr den Unterschied gemacht hat? Das taktische Element oder
was anderes? Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, wie ich eben auch schon gesagt habe, dass man bis zu einem gewissen Grad Kandidaten durch ihre Persönlichkeit herausstechen und einen Effekt erzielen können. Aber in dem Bereich jetzt hier, ich glaube, da trete ich auch nicht zu nahe, ist es halt vor allen Dingen auch ein Effekt gewesen, der mit der Taktik der Wähler zu tun gehabt hätte. Ich glaube, dass die Linken dadurch, positiv gesehen, Wähler erreicht haben, die sie sonst niemals erreicht hätten, auch nicht mit der besten Social-Media-Kampagne. Auf der anderen Seite dadurch natürlich sehr bitter für sie, die bei der Zweitstimme maximal verloren haben. Und auch das zeigt für mich, dass nur bedingt, bis zu einem gewissen Punkt ja, aber nur bedingt ein Erfolg ihres Wahlkampfes ist. Also ich kann mich sehr gut erinnern, Sonntagabend, ihr habt alle auf 18 Uhr auf die Prognosen gestartet, wir auch. Aber der eigentlich spannende Moment war der, ich sag mal so rund 18.55 Uhr, Kollegen waren bei den Linken, berichteten schon von Katerstimmung, eine Zweitstimme, Katastrophe, kaum noch mit Leuten im Landtag. Und plötzlich kippte die Stimmung, weil dann kamen die Direktmandate. Dann waren die ersten Zahlen aus Halle da und man merkte, da ist was passiert. Und das ist halt hat da ganz krass reingeschlagen. Und dann war auf einmal eben auch nicht nur Balint, den man auch, glaube ich, bei den Linken, auch einer Prognose vorne gesehen hat, auch sie mit vorne. Ich glaube, diesen Effekt darf man in diesen drei Wahlkreisen, also hier zweimal Halle und einmal Magdeburg, wirklich nicht unterschätzen.
Ich bin jetzt dann, weil du es jetzt ansprichst, nochmal bei einem Effekt, das wirklich für Politik Feinschmecker jetzt sozusagen, dadurch, dass Balint und ein Kandidat in Magdeburg beide nicht auf der Liste standen, aber das direkt gewonnen haben, ist für das sogenannte Politik-Establishment in der Linken ja noch der Effekt eingetreten. Die zwei sind dann jetzt schon mal drin.
Richtig.
Das heißt, die Liste zieht nicht so sehr. Das heißt, Leute, die eigentlich über die Liste sozusagen als vorsortierte Mannschaft eigentlich da standen, bereit einzuziehen, da fehlten dann die zwei Plätze hinten raus, sodass die zwei Jungen jetzt, Magdeburg-Halle, dann da einziehen und dann da eigentlich sozusagen Altgediente gar nicht reinkommen.
Gut, dass ich einen Landtagskorrespondenten dabei habe. Ich glaube, genau diesen Effekt, das höre ich auch raus, den sieht man. Also sowohl diejenigen, die da reingekommen sind, also als auch, dass man spürt, dass genau das die Zwickmühle ist, in die Taktik die Linke gebracht hat. Sie sieht aus wie der große Wahlsieger. Hey, drei Direktmandate. Damit wäre man früher allein schon in den Bundestag gekommen. Das war ja der Ausgangswert, die Klausel gilt hier ja nicht. Aber dafür könnte man sich drei Tage lang feiern. Aber ich glaube, spätestens am zweiten Tag hat man gesehen, was das bedeutet, auch für die Funktionsfähigkeit. Ich habe noch anderthalb Wochen vor der Wahl, war ich auf einer Pressekonferenz mit Eva von Angern. Da war hier in Halle, da war sie mit Elif Ehrhalb, der Spitzenkandidatin aus Berlin, und mit der Spitzenkandidatin Simone Oldenburg aus Mecklenburg-Vorpommern, gemeinsam für Ostdeutschland. Und da sind wir genau auf diesen Punkt gekommen. Sie war damals noch optimistisch, den Leuten vermitteln zu können, guck mal in die Umfragen, es reicht ja. Ihr dürft jetzt wieder Linke wählen mit der Zweitstimme. Aber ich glaube, die Sorge war spürbar, dass genau diese Zwickmühle entsteht. Und am Ende, da waren die noch bei 12-13%, glaube ich, in den Umfragen landesweit und sind jetzt bei 9 rausgekommen. Also aus diesem Klammergriff dieser Kampagne, egal ob man die jetzt aus Berlin taktisch wählen nennt oder in den Köpfen der Menschen, sind die nicht rausgekommen und haben dadurch massiv verloren. Und das ist für deren Arbeit in Zukunft, auch gerade für unsere Hallenser Direktkandidaten, eine Herausforderung.
Wenn wir mal auf die anderen Abgeordneten aus Halle gucken, die jetzt dann trotzdem eingezogen sind, auch wenn sie das Direktmandat nicht gewonnen haben. Wolfgang Alltag sprichst du ja selber an, der hat es nicht geschafft mit dem Direktmandat, kommt aber über die Liste rein. Du hast ja mit ihm gesprochen, was macht er für einen Eindruck? So traurig ist man dann am Ende dann doch nicht, wenn es klappt, oder?
Nee, ich glaube schon. Also ich glaube, er hat es halt ganz auch nüchtern gesehen. Also von vornherein war ja klar, wenn die Grünen reinkommen, Platz 6 hat er eine Chance. Mahmoud Mohammad erstmals dabei, im 37er ist dann ja auch noch. Nee, im 36er ist der angetreten, meine ich.
In Halle jedenfalls.
Auf jeden Fall in Halle. Der ist sogar noch leichter reingekommen. Also bei den Grünen scheint man sehr zufrieden mit der aktuellen Situation zu sein. Die Fraktion ist größer geworden. Insgesamt auf der breiten Strecke sind es am Ende, glaube ich, 13 Kandidaten aus Halle, die den Sprung geschafft haben. Wir sind noch auf der Suche, ob das ein Rekord ist. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr vergleichbar damit, was ich noch im vergangenen Jahr bei der Bundestagswahl aus der Ferne erlebt habe, dass halt Halle komplett leer ausgegangen ist und man dann 5-6 Leute oben im Salzlandkreis und dann hoch Richtung Magdeburg hatte. Also da ist es schon gut, dass die Stadt deutlich stärker repräsentiert ist im Landtag, als es bisher der Fall gewesen ist.
Also zum Beispiel Andreas Schmidt für die SPD zieht wieder ein. Das ist wirklich ein altgedienter Abgeordneter und auch der Landesvorsitzende der SPD in Sachsen-Anhalt. Wer auch wieder einzieht, ist Marco Thollner. Im Gegensatz zu seinen anderen CDU-Kollegen aus Halle, das ist jetzt der Einzige. Die hatten vorher wie viele Kandidaten?
Ja gut, die hatten
vier
Direktmandate, ne?
Ich glaube, die hatten vier CDU-Abgeordnete aus Halle vor dieser Wahl und jetzt ist Marco Thollner der Einzige, auch als altgedienter Abgeordneter. Das heißt, ist Halle schon gut vertreten im Landtag. Was glaubst du denn, welchen Einfluss insgesamt die Wahlbeteiligung hat? Weil es da ja große Unterschiede gibt zwischen den Wahlkreisen. Also in der Innenstadt haben wir vorhin schon mal kurz angetippt, 85%. Es gibt aber auch so Stadtregionen, Stadtteile, wie zum Beispiel im Westen. Da liegt die Wahlbeteiligung bei 69%. Das ist schon echt ein Unterschied. Was sagt dir dieses Gefälle über die Stadt?
Ja, ich glaube, dass vielleicht am Rand dann die Mobilisierung für die AfD vielleicht doch nicht so groß gewesen ist und insgesamt auch nicht dieser Effekt wie in der Innenstadt eingetreten ist. Also der Innenstadt-Effekt ist für mich ganz klar, dass das erklärt, warum da auch mindestens ein Wahlkreis gekippt ist und der andere über 20% Vorsprung an die Linke gefallen ist. Also da merkt man wirklich, dass in die Richtung in der Innenstadt mobilisiert worden ist. Und das ist es eben. Vielleicht war draußen die Gewissheit für den AfD-Sieg oder das Interesse nicht so groß wie in sonstigen Bereichen. Ich hatte auch nach der Wahl mit einem AfD-Abgeordneten, der es im Saalekreis geschafft hat, gesprochen und der sagte auch, das ist einfach ein anderes Terrain, auf dem wir uns da in der Stadt bewegen. Und deshalb könnte das auch dafür sprechen, dass der Rand nicht das Interesse daran hatte, taktisch zu wählen für die einen und vielleicht auf der anderen Seite nicht so, der das Interesse hatte, für die AfD dann die Stimme abzugeben. Und dass die Polarisierung da in diesen Randgebieten vielleicht nicht so angekommen ist, wie wir sie im ganzen Land gespürt haben.
Weil du ja viel draußen bist, mit Leuten sprichst, auch die Akteure kennst, die Politiker kennst. Mich würde mal interessieren, was du glaubst, warum es im Stadtzentrum so schwieriger ist, für die AfD durchzudringen und warum es in den anderen Stadtteilen, da wo sie auch gewonnen haben, einfacher ist, durchzudringen?
Ich muss gar nicht selber antworten. Ich kann nochmal diesen AfD-Mann aus dem Saalekreis antworten lassen. Es ist tatsächlich sicherlich das Milieu in der Innenstadt, das halt so dezidiert in der Polarisierung anti-AfD ist. Und das ist das, was immer beschrieben wird, alle gegen die AfD. Das kommt da stark an. Das ist ein studentisches Milieu, das ist ein internationales Milieu zum Teil. Das ist halt auch ein Milieu, das sich so definiert und in seiner Diversität auch lebt. Und das zu kapern von heute auf morgen, denn auch da gibt es ja eine Entwicklung. Nochmal, in der ganzen Stadt stärkste Partei, AfD. Auch bis dann hinein, dass auch da die Kandidaten in genau diesen Milieus knapp unter 20% liegen. Der AfD-Kandidat im 36er sogar bei 25%. Also es ist nicht so, dass die da nicht sind und dass sie da nicht auch auf dem Vormarsch sind. Aber sie haben das noch nicht komplett durchdringen können und das hat natürlich auch mit der Abwehrbewegung zu tun. Das ist ja auch eine spannende Frage, die ich taktisch wählen gestellt habe. Das ist ja keine Strategie, immer zu sagen, taktisch wählen, um irgendetwas zu verhindern. Es muss sich ja was verändern. Was wäre denn, wenn im nächsten Jahr die nächste Wahl wäre, weil einer meint, ach, machen wir nochmal, dann habe ich eine absolute Mehrheit. Kann taktisch wählen darauf überhaupt nochmal reagieren? Dann haben sie ein bisschen rumgedruckst und gesagt, ja, musst du halt mal sehen, wie ist die Situation. Aber kann nicht Politik auch da was verändern, um sich da etwas gegen aufstellen zu können? Und das ist ja das, was wir im Moment gerade erleben, dass die AfD auf dem Vormarsch ist, aber von der anderen Seite kommt nichts. Stattdessen erleben wir halt Situationen, wo die Leute immer unzufriedener werden mit dem, was die anderen Parteien, insbesondere in Berlin, machen und dadurch die Fähigkeit mit Haustürbesuchen überhaupt noch die Tür geöffnet zu bekommen, immer schwieriger wird. Und das ist halt die spannende Situation, zu gucken, endet das jetzt auch in diesen innerstädtischen Bereichen ab an einem gewissen Punkt der Zustimmung für die AfD oder geht die immer weiter und brechen da vielleicht auch die Milieus dann irgendwann weg und finden sich dann doch noch stärker auch bei der AfD wieder? Das ist halt die spannende Frage, glaube ich, gerade in diesen Wahlkreisen, die jetzt so rot aussehen, aber wie sehen die vielleicht im nächsten Jahr bei Neuwahlen oder in 4-5 Jahren bei regulären Neuwahlen aus?
Wir beschreiben das ja jetzt in dieser Sendung, wie festgefügt das zu sein scheint, dass es sozusagen feste Regionen, Stadtteile gibt, wo die AfD dominiert dann wirklich und dann gibt es andere Wahlkreise, wo die Linke plötzlich gewinnt. Also glaubst du denn, dass wenn ich Wahlkämpfer wäre, wenn Wahlkämpfer in kommenden Jahren antreten, dass es überhaupt noch möglich ist, mit einer Wahlkampagne das jeweils andere Milieu auch zu erreichen?
Das ist schwierig, aber ich glaube, es geht viel. Also nochmal, es gibt diese Ergebnisse, ne? bin wieder bei Julius Neumann im Süden, der auch ihn auch hier im Wahlforum gehabt, sehr offen sich gezeigt hat, auch für andere Themen und damit natürlich auch die Leute angesprochen hat. Das große Frage ist, hören die noch zu? Und das ist halt die Frage, inwiefern sich diese Polarisierung, die wir gerade in der Gesellschaft erleben, hier in Sachsen-Anhalt, auflösen lässt. Damals bei von Angern, Ehrhalb und Oldenburg habe ich auch gefragt, wie ist das denn woanders? Ist das überall im Osten so? Berlin hat ja auch ein bisschen was am Osten. Und die klare Antwort war damals nein. Das, was wir berichtet bekommen von den Kollegen hier auf der Straße in Sachsen-Anhalt, auch rund um, ich sag mal, den Simson-Hype von Herrn Siegmund, das erleben wir so in den anderen Ländern nicht. Es kann sein, dass das noch kommt, aber jetzt im Moment ist es nicht so. Und wir erleben es voll und ganz, dass es ein Die oder Wir, ein Entweder-Oder gibt. Und wenn sich das nicht auflöst, dann wird es natürlich für Kandidaten anderer Parteien immer schwerer, den jeweils anderen überhaupt noch zu erreichen. Das ist richtig. Aber auch das hat sich ja irgendwann zugespitzt. Und alles, was sich zuspitzt, kann sich ja unter Umständen auch wieder entzerren, in eine andere Gesprächsatmosphäre kommen. Vielleicht, weil man miteinander spricht, wie zum Beispiel bei unseren Wahlforen.
Frank, wir sind noch nicht ganz durch, aber ich sag schon mal danke für deine Analyse. Wir haben für jeden Gast, der hier ist, so ein kleines Abschlussritual. Es sind drei Fragen, die wir jedem stellen und subjektiv sind die dann einfach zu beantworten. Die erste Frage ist, wir gehen jetzt mal weg von der Stadthalle und wir gucken nochmal aufs große Ganze nach dieser Landtagswahl. Aus deiner Sicht, welche Themen muss die Landespolitik nach dieser Landtagswahl als erstes anpacken?
Ich glaube, ich bin das mal Anfang des Jahres vor der Wahl gefragt worden, was die wichtigsten Themen sind und ich bleibe dabei. Für mich ist es insbesondere die Bildungspolitik, dass man da die Probleme löst, die wir wirklich haben und in der Gesundheitspolitik, dass man die Versorgung sicherstellt. Da gab es in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht große Herausforderungen, die noch nicht ganz bewältigt sind. Auch die ganzen Themen rund um die Gesundheitsreform auf Bundesebene, die dann noch runterschwappen in die Länder und dann womöglich eine kommunale Versorgung jetzt noch vielleicht weniger in der Stadt als auf dem Land gefährden. Das ist für mich die größte Herausforderung, der sich die Landespolitik aus meiner Sicht erstmal stellen müsste.
Zweite Frage, die mich interessiert. Welcher Sachsen-Anhalter hat dich zuletzt beeindruckt?
Jetzt mache ich mal Eigenwerbung. Nenne ich mal meine Kollegen aus der Lokalredaktion in Halle, allen voran Dirk Skripczak, weil ich glaube, von außen haben viele Vorurteile gegen das, was wir hier so treiben. Also nicht nur wir in dem Podcast, sondern mit unserem Zeitungsjournalismus. Wir sind es immer schuld, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. In den vergangenen 6, 7 Jahren haben wir eine ganze Menge ausgehalten. Also ich spreche mal weniger von mir als von den Kollegen, die vor Ort tätig waren. Auch nicht nur in Halle, es gilt für einen Ahrensee bis Zeitz, wenn man so will, und überall im Land. Und da gibt es immer schnell den Vorwurf, schon in der Corona-Pandemie, was wir alles nicht machen und wem wir alles nach der Nase schreiben. Ich erlebe Arbeit im Lokaljournalismus, auch und gerade hier in Halle, auch und gerade vor der Wahl, als eine sehr herausfordernde Arbeit und keiner macht es sich leicht. Und keiner geht mit Vorurteilen an die Arbeit ran und wir versuchen immer alles abzubilden und wie das den Kollegen gelingt. Das zeigt mir auch, dass dieser pauschale Vorwurf, es liegt an Presse, es liegt an Berichterstattung, dass jetzt entweder die AfD oder die Linke gewinnt, aus meiner Sicht absolut falsch ist. Und deshalb sind das meine Sachsen-Anhalter an der Stelle.
Genauso kritisch, wie wir mit den Leuten umgehen, über die wir schreiben, gehen wir auch mit uns selber um.
Das ist es ja und das ist die größte Herausforderung daran, dass wir gelernt haben, eigentlich jeden Tag uns selber in Frage zu stellen. Aber es gibt dann so hin und wieder mal diese Selbstanklage, was wir alles falsch gemacht haben, hätten wir es anders gemacht, dann vielleicht, das sehe ich nicht. Da sehe ich null Kausalität, weil selbst da, wo wir es richtig gemacht haben, die Entwicklungen trotzdem ähnlich gewesen sind.
Dritte Frage, die mich interessiert, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Also im Augenblick bin ich der festen Überzeugung, dass wir dann immer noch im Mittelpunkt des nationalen Interesses stehen.
International eventuell sogar.
Ja, wobei ich das glaube, im Moment ist es auch vor allem jetzt sind die Glückwünsche aus aller Welt ja da. Also es ist vor allen Dingen auch eine nationale Frage, wie wir da, welche Rolle Sachsen-Anhalt da spielen kann und wie wichtig sind wir eigentlich.
Frank, danke für deine Analyse. Freut mich, wenn wir uns nochmal sprechen hier.
Immer gerne.
Das war 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese so wichtige Landtagswahl und alles, was danach passiert. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns oder empfehlt uns weiter an Menschen, denen Politik in Sachsen-Anhalt genauso am Herzen liegt wie uns. Oder schreibt uns an podcast@volksstimme.de. Oder hinterlasst einen Kommentar bei Spotify, Apple oder YouTube. Das Team hinter dem Podcast. Die 4 Gastgeber sind Lisa Schulz, Max Hunger, Lena Bellon und ich, Jan Schumann. Redaktion Frank Rugulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anna Holski, Gregor Rittelmeier, Grafik Tobias Büttner.